FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Wir sind Nina, Finn und Daniel. Jede Woche spricht einer von uns mit Gästen aus FMCG und Handel. Unser heutiger Gast ist Michi Götz, CMO von Gustavo Gusto.
Viel Spaß beim Zuhören. Deutschland ist eine der Nationen, wenn nicht sogar die Nation, die am wenigsten Geld ausgibt für Essen. Es passieren Rabattschlachten da draußen, die sich so gekühlt noch nie gab. Jetzt kann man sich aber fragen, wenn die Preise so tief fallen, einfach nur noch, um die Konsumenten zu holen, wo ist denn da noch Freude drin? Sei es für den Hersteller, für den Konsumenten, für den Händler. Das ist der Weg. Relevant sein über den Tellerrand hinaus. Darüber hinaus meinen wir die Marke, unsere Haltung, Aktionen. Einfach, dass man das Gefühl hat, das ist irgendwie die neue Generation Unternehmen. Damit meine ich nicht uns alleine. Es gibt andere Marken, die genauso agieren. Aber es gibt halt auch alte Marken, die gar nicht auf sowas kommen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FMCG Vibes. Und heute ein ganz besonderer Gast, Michi Götz von Gustavo Gusto. Hallo Michi.
Hi, servus.
Ja, wo erreiche ich dich gerade?
Ich bin gerade in München in unserem Headquarter im Office, was wir seit einem Jahr erst ungefähr haben, also noch recht frisch.
Ja, bist du eigentlich gebürtiger Bayer? Ja, natürlich.
Ich bin Münchner gebürtiger, aber lebe seit 20 Jahren in Hamburg. Ich bin damals für die Werbung nach Hamburg gegangen. Als kreativer Kopf war damals Hamburg ein bisschen das Mecker, um zu lernen. Und da war ich bei diversen Agenturen. Und und dann irgendwann bin ich in die Pizza-Welt abgedriftet. Aber ich bin eigentlich für 2 Jahre nach Hamburg, eigentlich nur für die Hamburger Werbeschule im Prinzip, wenn man so will. Aber irgendwie bin ich hängen geblieben.
Definitiv nicht hängen geblieben im Leben, sondern bist ja eigentlich relativ schnell sehr weit aufgestiegen. Also bist ja auch wirklich jedem ein Begriff. Insofern beehrst du diesen Podcast. Aber mir ist aufgefallen, in einer deiner vielen Podcasts, die du schon hattest, sprichst du ja auch einmal darüber, wie eure Pizza, die Gustavo Pizza, wie die ja eigentlich entstanden ist. Und da ich auch mal in Passau studiert habe, genau wie du, war ich total baff, als ich das gehört habe, nämlich das Pardu war damals die Pizzeria, in der du ganz viel Zeit deines Lebens verbracht hast. Genau wie ich, nur du hast sie mit aufgebaut.
Erstmal cool, dass du auch in Passau studiert hast. Ich glaube, wir sind uns da nicht über den Weg gelaufen, aber ja, war eine gute Zeit. Passau ist zum Studieren durchaus empfehlenswert. Aber wir jedenfalls haben da studiert. Der Hauptgründer auch von uns und ich, wir haben da beide studiert. Wir kennen uns auch seit der ersten Klasse schon, sagen wir also über die Grundschule, das Gymnasium und dann sogar durch Zufall in derselben Stadt zum Studium gelandet in Passau. Und er hat BWL studiert und ich Kulturwirtschaft damals. Und er aber hatte diese Pizzeria gegründet, war direkt gegenüber von der Uni, war so ein, wurde lokal frei. Und es stand dann ein Jahr leer. Da war ein Grieche drin, der Burger gemacht hatte. Das war ein Konzept, das musste irgendwie scheitern. Und Christoph hatte dann irgendwann so diese Vision, komm, ich möchte mal schauen, wie sich Selbstständigkeit anfühlt. Und hat mit einem anderen Kompagnon, der jetzt aber nicht mehr dabei ist, gesagt, komm, wir pachten es jetzt einfach mal. Und was passt denn zu Studenten und Pizza im Studium passt eigentlich per se hervorragend. Und da hat er dann gesagt, komm, das machen wir. Und es gab zu dem Zeitpunkt keine Holzofenpizzeria in Passau. Also USP, wie es so schön heißt, hat er die erste Holzofenpizzeria Passaus gegründet. Und dann sind sie durch Norditalien gereist, die beiden, und haben quasi sich und aus Top-Pizzerien quasi die Rezepte erbettelt, da wo es ihnen quasi besonders geschmeckt hat. Und dann kam es dann mit dem Pizzabäcker zurück. Und dann saßen wir mit 20 Freunden zusammen in diesem leeren Gastraum noch und haben dort wirklich mit Strichlisten, damals war es dann noch alles ein bisschen oldschool, tatsächlich Schrift und Stift, also Papier und Stift. Und dann haben wir überlegt, welcher Käse, welche Soße, welche Gewürze, welcher Teig. Und am Ende dieses mehrstufigen Prozesses stand dann ein Rezept. Und das ist wirklich schön, weil es kein Werbeblabla ist, sondern in der Pizza heute ist die alte Pizza von Pardo extrem spürbar noch. Das ist fast dasselbe Produkt. Und wer die Pizza von damals noch auf dem Gaumen oder im Kopf hat, der wird mit Sicherheit nachvollziehen können, ja, das ist die Pardo-Pizza. Und das ist im Prinzip ganz cool, weil es eine ehrliche Geschichte ist. Und es war damals ja gar nicht der Startup-Gedanke. Es war damals überhaupt nicht der Gedanke, geil, und daraus mache ich eine Tiefkühlpizza. Christoph und sein Partner wollten eine Pizzeria aufmachen. Was ich damals gemacht habe, ist, ich habe ihm noch geholfen, den Ofen zu streichen. Weiß ich noch, stand ich neben ihm und habe ihm den Ofen gestrichen, während sein Vater den Holzboden verlegt hat. Und meine Frau, damals Freundin noch, hat offen die Stühle mit neuen Lederbezügen zu beziehen, weil das alles ein bisschen runtergerockt war, nach einem Jahr Leerstand und so. Und dann habe ich ihm eine Werbekampagne gemacht an der Uni gegenüber. Und zwar darfst du an der Uni eigentlich nicht plakatieren, also darfst eigentlich keine Werbung machen, da haben wir drauf geschissen und haben
die gesamte Uni zu plakatiert, alles.
Die Vorlesungstüren und Räume teilweise, die Mensa, schwarzen Bretter, selbst die Kloräume, du kamst nicht dran vorbei. Das war genau ein Tag, einmal alles weg. Aber nach wenigen Tagen war das Ding permanent voll. Und in den Semesterferien haben wir noch eine Werbeaktion gemacht, um die Passauer Einwohner quasi zu kriegen, wenn die Studenten alle nicht da sind. Und das haben wir ganz geschickt geschafft, den Laden zu füllen. Und dann wurden aus einer Pizzeria eine zweite, eine dritte, eine vierte in Lieferdienst. Da war ich dann aber schon in Hamburg und habe als kreativer Werbung gemacht. Und und Christoph hat die Pizzeria weitergetrieben.
Okay, und dann ist aber irgendwann der Punkt gekommen, du hast also erstmal deine Karriere ohne ihn gemacht sozusagen, warst weiterhin mit ihm im Austausch, hast erstmal ja ganz viele Stationen durchlaufen und bist aber durch den stetigen Austausch mit deinem Kompagnon aus Passau irgendwann auf die Idee gekommen, jetzt machen wir nochmal was jenseits der Gastronomie ist und machen daraus ein Produkt.
Also irgendwann sind halt alle Freunde, mit denen wir zusammen studiert haben in Passau, weggegangen. Und Christoph war so ein bisschen Last Man Standing da in Passau und hat es ja auch noch jahrelang gemacht. Aber irgendwann hat er mich angerufen und hat gemeint, irgendwie will ich auch raus aus Passau. Jetzt habe ich lang genug die kleine Stadt Passau gehabt. Ich möchte jetzt, werde ich ganz gerne wieder zurückziehen nach München. Und ich möchte vor allen Dingen das Pizza-Game größer denken. Ich würde die Pizza gerne, diese tolle Pizzeria-Pizza gerne zu den Menschen auch nach Hause bringen. Da war damals aber noch der Gedanke eines innovativen Lieferdienstes. Und das fühlte sich spannend an und er hat mich gefragt, ob ich da nicht die Marke machen könnte. Ich fand das auch super spannend, habe aber gemeint, ich alleine, ich bin Texter oder Kreativdirektor und Konzepter, aber ich bin kein Designer, ich bin kein Planner, aber ich habe eine Agentur, die hat eine Affinität für Startups. Ich weiß nicht, ob du die Marke Follow Food kennst, damals hieß sie noch Follow Fish, mittlerweile hoch erfolgreich in der Bio-Ecke und mit Fisch gestartet, mittlerweile haben sie zig andere Produkte auch. Und die Marke hat mein damaliger Chef Stefan Schaller mit quasi ins Leben gerufen. Also er war nicht der Gründer, aber er hat von der ersten Sekunde an quasi dieses zarte Pflänzchen sich ausgedacht, das Packaging sich ausgedacht, die auch da die Regel des Spiels gebrochen, weil so sah keine Fischverpackung aus, sonst war alles blau und typisch nautisch. Und er hat es in so ein Packpapier gemacht. War eine ganz spezielle Art. Und mein Partner und ich kamen genau dann zu dieser Agentur und durften diese Marke mit aufbauen und hat uns riesige Freude gemacht, diese Marke Follow Fish, heute Follow Food, aufbauen zu dürfen. Follow Fish übrigens deshalb, kleine Ausreise zur anderen Marke, aber ich will es erzählen, weil ich die Idee nach wie vor so charmant finde. Stefan hatte damals die Idee, ey, das ist so ein nachhaltiger Fisch. Sowas gab es in diesem Anspruch eigentlich noch nicht. Wie wär's, wenn wir das machen, was bisher von UPS-Paketen oder so bekannt ist, nämlich Tracking-Codes auf die Fischverpackung? So, dass du quasi der strategische Gedanke war, Transparenz bis zurück ins Wasser. Und wenn du damals dann diesen Tracking-Code eingegeben hast von deiner Fischpackung, konntest du online zurückverfolgen, wo genau der Fisch herkommt, den du gerade isst und wie der auch entweder gefangen wurde oder gezüchtet wurde. Und das war ein solcher Nachhaltigkeitsanspruch, wie das war die erste Firma, die mit allen Produkten den WWF-Panda tragen durfte. Das war wirklich spektakulär und deswegen auch der Name Follow Fish, weil du deinen Fisch zurückverfolgen kannst bis ins Wasser. Das hat einfach Laune gemacht. Das war nicht nur toll für den Gründer Jürg Knoll, mit dem ich heute befreundet bin, sondern das war auch toll für die Agentur Lies Delaney. Die Leute haben gebrannt dafür. Wir hatten große Kunden, auch wie Skoda, und das war toll, auf diesen Riesenkunden zu arbeiten. Es war aber zauberhaft, auch diese kleine, zarte Pflanze quasi sukzessive zu gießen und wachsen zu lassen. Und da das so viel Freude gebracht hat, hatten wir dann die Chance, auch Gustavo Augusto, beziehungsweise damals hieß es noch, hat es ja noch keinen Namen gehabt, dieses neue Projekt aufzutun. Das Ganze hieß Idea Investment übrigens, hatte damals Stefan das so genannt. Das heißt, er investiert zwar kein Kapital, aber er investiert all das, was man in-house leisten kann. Also Kreativleistung, Planungsleistung, Designleistung, kleine In-house-Shootings. Das hat quasi die Firma Follow Fish umsonst bekommen. Dafür aber war die Agentur beteiligt zum gewissen Centbetrag an jedem verkauften Fisch. Und das war ein Modell, was Win-Win war, weil sie so starten konnten. Es war super für Liges, weil sie quasi so eine gefühlte Mitgründer waren und von dem wachsenden Erfolg profitieren konnten. Und dieses Prinzip Idea Investment hatte ich die Chance, auch auf Gustavo beziehungsweise damals noch ohne Namen zu übertragen und zu sagen, Stefan, let's do it again. Und das hat er dann auch mitgetragen. Und so hatte Christoph eine Top-10-Agentur an seiner Seite, ohne einen Cent dafür in die Hand nehmen zu müssen. Er hätte es auch gar nicht gekonnt. Solche Top-Agenturen sind halt auch teuer. Aber gerade für ein Startup. Aber so hatte er die Chance, irgendeine gute Truppe zu haben. Und da ich bei der Agentur gearbeitet habe, durfte ich mir halt auch das Projekt federführend leiten. Ich durfte meine Leute zusammensuchen. Mhm. Und so haben wir sukzessive angefangen, die Marke zu entwickeln.
und konnte ich nebenbei Gefühle aufwärmen aus Passauer Zeiten. Und wahrscheinlich ist es heute noch so, wenn du deine Gustavo Gusto Pizza isst, dann sitzt du wahrscheinlich in Gedanken immer noch im Pardo.
Das waren tatsächlich gute Zeiten. Also es war, ich war ja beim Pardo selbst gar nicht beteiligt. Das waren damals einfach nur Freundschaftsdienste, die ich ihm da getan habe. Was es dann halt immer gab, ist, wann immer ich da war, konnte ich natürlich da umsonst Pizza essen. Oder auch, wir hatten sehr lustige, feuchtfröhliche Abende in diesem Lokal und es war einfach eine tolle Zeit. Also ich habe genossen, da nach der Uni einfach mal vorbeizuschlendern und hast da ein Bierchen getrunken oder eine Pizza gegessen. Ich habe den Pizzakoch immer wahnsinnig gemacht, weil ich wollte immer halb-halb. Ich habe immer eine halbe Pizza Napoli genommen, glaube ich, hieß sie mit Sardellen drauf und eine andere Hälfte Diavola Salami. Und es war eigentlich nicht so gewollt, dass die Pizzabäcker eben halb-halb machen. Aber ich habe immer drum gebeten und habe immer eine halb-halb Pizza bekommen. Hat den Pizzabäcker manchmal genervt, aber das war mein Salär damals, aber hat mich trotzdem sehr gefreut.
Ja, vielleicht nochmal ein bisschen zu dir. Also du siehst dich nach wie vor wahrscheinlich als vor allem den Kreativen. Das heißt, du wirst wahrscheinlich ja auch mal geblieben bei Gustavo Gusto mit Blick auch auf die kommenden Jahre. Ja, mit dir wahrscheinlich noch andere Dinge ausdenken, neue Dinge ausdenken. Was sind da aktuell so deine größten Projekte?
Also du hast das ja gerade schon gesagt. Ich sehe mich als den kreativen Part bei uns in der Firma. Ich habe erzählt, dass ich dieses Adia Investment hatte mit der Agentur. Als ich dann 2017 komplett gewechselt bin zu Gustavo Gusto, war längst klar war, jetzt braucht diese Marke jemanden, der sich vollumfänglich ums Marketing kümmert. Dann bin ich rüber und dann habe ich aber auch mir Leute geholt. Es gab zwar noch eine Übergangsphase, schon seit Ende 2017 eigentlich mache ich alles mit meinen Leuten hier in-house. Das heißt, wir haben quasi eine In-house-Agentur, feste und festfreie. Also ich finde die Kreationsbranche, die hat ganz tolle Menschen, aber auch viele Luftpumpen. Also dass jeder, der mal, glaube ich, in Agenturen gearbeitet hat, wird das nachvollziehen können. Du hast manchmal die Lauten, die Wilden, die aussehen, als wären es die kreativsten Vögel überhaupt. In Wirklichkeit sind sie es aber nicht. Und dann hast du manchmal Leute, die sind eher still, weniger auffällig, aber das sind echte Masterminds. Und ich habe es oft genug erlebt, dass man in einem Raum sitzt, wo man halt Brainstorming macht und der die Idee hatte, ist zu bescheiden zu sagen, es war meine. Und die sie nicht hatten, haben die es schön mit angeheftet, weil sie ja quasi in dem Findungsprozess dabei waren. Und ich habe mir Leute gesucht, die ich wirklich sehr, sehr menschlich wie fachlich geschätzt habe und habe 4, 5 davon zu mir geholt. Und das ist für mich wirklich so das A-Team, maximal Vertrauen zu meinen Leuten. Und wir haben dem unermesslich viel zu verdanken. Und das ist etwas, was mir halt die größte Freude macht, diesen kreativen Part zu treiben. Nun ist es so, je größer du als Marke wirst, desto wichtiger, aber natürlich werden auch die klassischen Marketingaufgaben, seien es rollierende Jahresplanungen oder seien es die Forecast oder seien es die Gefechte mit dem Finanzdepartement oder. Da gibt es genügend Aufgaben, die ich mir natürlich versuchte anzueignen oder auch diese Landkarte mit den weißen Flecken zu füllen. Aber ich habe festgestellt, einfach on the run, es gibt genügend weiße Flecken, die kann ich bestenfalls schraffieren, aber ich werde nie so gut sein, in diesen Bereichen, wie jemand, der das einfach von der Pike auf gelernt hat, der zum Beispiel ein Konzernkind ist, der bei Unilever, Procter & Gamble, Henkel, was auch immer, dieses klassische Marketing-Handwerk gelernt hat, der es auch zuvor vielleicht schon studiert hat und der da seine Expertise hat. Und das ist etwas, was ich feststelle. Und da muss man sich halt fragen, auch ich persönlich habe mir diese Frage echt oft gestellt, wo sehe ich mich denn? Und ich glaube, das ist eine Lose-Lose-Situation gewesen. Wenn ich jetzt darauf bestehen würde, einfach alles machen zu wollen, was dieses Marketing ist, dann verlasse ich das Terrain, was ich gerne mag und auch ganz gut kann, glaube ich, nämlich diese kreative Arbeit und den Versuch, unsere Marke kreativ abzuheben von unseren Playern links und rechts. Das würde ich dann weniger machen können, um dann etwas zu machen, was ich nicht so gerne mag und auch nicht so gut kann und was für die Firma dann somit auch nicht so gut ist, anstatt dass man da jemanden hat, der das wirklich atmet. Und da haben wir jetzt ein bisschen neues Modell. Wir haben neue Kollegen, der heißt Benjamin Michaelis. Fantastischer Mann, den ich sehr, sehr schätze und der bringt die Erfahrung von großen Konzernen mit, hat aber auch zuvor bei Share gearbeitet und somit auch die Erfahrung von jungen Unternehmen, worauf es da ankommt. Und der hat eben eine Expertise, die sehr holistisch ist und das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich kann mich so jetzt mehr auf die Kreation konzentrieren. Also ich bin quasi Chief Creative Marketing Officer, wenn man so will. Und er ist Chief Commercial Officer und übernimmt halt das operative Marketing. Ich versuche meinen Teil dazu beizutragen, dass er in seinem Bereich vielleicht ein bisschen mehr schillern kann und er hilft mir maximal in meinem Bereich, dass ich den Rücken frei habe oder dass er mir auch ein bisschen die Tipps gibt, wo man vielleicht den einen oder anderen Schlenker machen sollte. Und diese Partnerschaft weiß ich sehr zu schätzen. Und ich glaube, das ist am Ende, wie der Mandalorian sagt, das ist der Weg. Also zumindest für uns ist das der Weg. Ich glaube felsenfest daran,
Stärken, Stärken, Schwächen ausgleichen. Oller abgedroschener Satz mit so viel Wahrheit drin, weil was hast du davon, wenn du was machst, was du gar nicht so gerne machst und vielleicht auch gar nicht so gut kannst, nur weil man das, muss man ja so machen jetzt in der Position. Ich glaube ganz herzlich, das ist falsch.
Ja, das könnte jetzt noch ein philosophischer Podcast werden oder sogar ein politischer. Also wenn etwas in einer Pizza-Manufaktur, die sich weiterentwickelt zu einer A-Brand und so weiter und so fort, wenn es da funktioniert, funktioniert es bestimmt auch in der großen Politik. Also das Thema Fokus, auf was fokussiere ich mich? Worin bin ich gut, worin bin ich nicht gut, was überlasse ich anderen, wie kann man sich ergänzen. Sehr, sehr bereichernd, was du da sagst und sehr interessant. Sicherlich auch für unsere Community da draußen zu hören, wie ihr das so macht.
Ja, ich höre oft und es freut mich auf der einen Seite, wenn ich draußen bin, wenn ich einen Vortrag wo halte oder wenn wir eine neue Arbeit posten und ich sehe es dann zum Beispiel in den Kommentaren auf LinkedIn oder auch auf den anderen sozialen Kanälen, da erfahren wir ja viel Liebe. Und auch ich persönlich kriege oft nach dem Vortrag kommen Leute zu mir und sagen, Alter, es ist so toll, was ihr da von der Love Brand aufgebaut habt. Oder selbst Freunde von uns aus früheren Zeiten, die dann sagen, hey, echt krass, ihr habt über die Jahre eine echte Love Brand aufgebaut. Das freut mich immer zu hören. Ich finde nur, das ist eine Love Brand. Jetzt sind wir 10 Jahre alt, jetzt kann man es vielleicht schon ein bisschen besser behaupten. Aber ich glaube, eine echte Love Brand braucht Zeit. Also ich sagte immer, das ist wie, wenn du im Club stehst und auf der anderen Seite siehst du eine Person, in die du im Shop verliebt bist. Ja? Das heißt doch lange nicht, dass du am nächsten Morgen immer noch Shop verliebt bist. Oder nach einer Woche oder nach 3 Monaten. Und da wirst du oft genug vielleicht auch nochmal dich anders orientieren. Aber wenn du nach einigen Jahren das Ja-Wort gibst, dann ist da ein Commitment, da eine Loyalität, die du, die meiner Meinung nach auch in unserer Branche, in der Marketingwelt, wir haben noch die Aufgabe, Kunden zu Überzeugungstäter zu machen, zu Freunden zu machen. Das ist natürlich ein bisschen blauäugig, weil am Ende regiert sehr stark der Preis und natürlich die Qualität des Produktes. Also die Qualität des Produktes setze ich jetzt mal voraus bei dem Ganzen, was ich sage. Die Qualität steht. Aber vielleicht haben andere dann auch irgendwann dieselbe Qualität und es gilt darum, die Leute bei dir zu halten. Dann ist es doch toll, wenn du über die Jahre immer wieder bewiesen hast, durch kleine Gesten, durch kleine Aufmerksamkeiten, durch etwas mehr Liebesmühe, die du investierst in diese Beziehung, dass du es wert bist, geliebt zu sein. Das ist wie wenn du in einer, das hinten ist eine große Mauer und aus dem vielen Mosaiksteinchen soll das Wort Love Brand entstehen. Aber du musst viele Mosaiksteinchen dahin tun, dass du irgendwann mal dieses Wort als Ganzes auch erkennst. Sei es, dass es die noch innovativere Pizza ist oder sei es, dass es eine schräge Kooperation ist, sei es, dass es etwas Soziales ist, wie zum Beispiel, dass wir seit Tag 1 an die Tafeln unterstützen, die können Pizzen holen, so viel sie wollen bei uns, weil wir das Gefühl haben, wir wollen da was zurückgeben oder dass wir als die Ukraine-Krise los eine ganze Büroetage umgebaut hatten zu Wohnungen und 4 Familien Unterkunft gewährt haben. Das sind Steinchen, die wir aber übrigens nicht so laut spielen. Da ging es nur mehr um das Tun als um das Erzählen. Mhm. Aber manche kriegen es vielleicht mit, dass wir einen Spendenlagerverkauf gemacht haben oder dass wir handgeangelten Thunfisch verwenden, wo du keinen Beifang und keine Überfischung hast. Oder dass du Kooperationen machst, die einfach ein bisschen charmanter sind, dass du auftrittst an Orten, wo du sie nicht erwartest, dass du der Erste bist, der eine WHO-Kinderpizza macht, so dass es für Kindergesundheit noch adäquat ist. Das sind alles Steinchen. Und wenn du die hinklebst, sukzessive, hast du irgendwann vielleicht es wirklich geschafft, auch verdienterweise zu sagen, da ist eine Love Brand, die wir zusammengestellt haben.
Es ist ja auch für jeden etwas Individuelles und ihr müsst sie ja alle abholen. Und du sagtest das Wort Steinmauer, bei mir war es der Steinofen. Ich mag die Vorstellung einfach, dass ich jetzt gerade im Pardo sitze in Gedanken. Andere finden eben es dann eben ganz hervorragend, dass ihr dann ja so eine Kooperation macht, dass ihr euch da jedes Mal was Neues ausdenkt. Wiederum jemand aus dem Ahrtal, wo ihr dann geholfen habt, wo ihr, glaube ich, mit Pizza ausgeholfen habt. Ihr habt ständig und überall euch eingebracht. Ich glaube, dass ihr sehr sichtbar wart, nicht nur mit der Marke im Regal oder im Kühlregal, sondern eben auch in der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch etwas, was die Leute sehen.
Ich glaube, ganz entscheidend ist das Wort Glaubwürdigkeit. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Marke ihr Logo in Regenbogenfarben färbt, weil das irgendwie gerade in ist, hierzulande, aber in einem anderen Land ist es nicht in, dann macht man es aber nur da, wo es gerade in ist, dann finde ich, ist es fraglich. Entweder du möchtest diese Aussage treffen, dann mach sie, oder es zwingt dich ja keiner, das macht dich auf keiner zu einem schlechteren Menschen, zu einer schlechteren Marke, wenn du es nicht tust. Ich finde das nur ein bisschen wie Gott, wenn man es nur dort macht, wo es gerade en vogue ist und woanders nicht. Und das ist ein Beispiel jetzt auch mit diesem, was ich vorhin meinte, mit den Wohnungen für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge. Da haben wir nie groß drüber gesprochen. Es war so, dass wir gegenüber gerade frisch eine Büroetage gemietet haben von unserem Werk, weil es bei uns ein bisschen kuschelig wurde. Wir sind halt so gewachsen, dass es eng wurde. Und dann haben wir gedacht, Mensch, ein bisschen halten wir das schon noch raus so eng.
dann lass doch lieber noch ein bisschen Bäder einziehen und dann haben die dort quasi vorübergehend 4 Wohneinheiten reingezogen, sodass da die Familien leben konnten. Denen haben wir dann auch noch Jobs gegeben. Das war jetzt nicht, dass wir damit hausieren gegangen sind, das haben wir einfach gemacht. Und zusätzlich haben wir noch Spendenlagerverkäufe gemacht und haben das dann nochmal verdoppelt, sodass du für unsere Verhältnisse wirklich ein ziemliches Invest hattest, um da der Flüchtlingshilfe noch zu dienen oder bei der Fluthilfe, Malteser Hilfswerk noch beim anderen Projekt. Zurück zur Ukraine. Da gab es auch diesen Trendzug, dass auf einmal alle ihre Logos gelb-blau gefärbt haben. Ich finde es einfach noch viel schöner, wenn neben dem Färben auch noch Handlung passiert. Also einfach nur, oh, da färben gerade ganz viele ihre Logos. Tschack, springe ich auf, bin ich auch dabei beim Zug und dann wieder weg. Ist es falsch? Ist es richtig? Ich weiß es nicht, aber mir gefällt es besser, wenn man Handlung auch noch mitgehen lässt. So, wir hatten mal eine englische, amerikanische Kollegin und die hat immer gesagt, walk the talk, nicht andersrum. Und das hat sich irgendwie eingeprägt, der Satz. Aber talk the walk, das tun viele, walk the talk tun weniger. Und wir wollten eigentlich immer eine Company sein, die auch die erstmal was macht, bevor man es erzählt. Und ein gutes Beispiel ist auch, und da hat man mal gesehen, wie sehr Haltung auch Markenerfolg mit sich bringen kann. Als die Corona-Krise war, wir hatten ja Gastronomie-Hintergrund. Christoph hat es ja selbst erfahren, wie schwer das Gastronomie-Business es auch ist, ohne Krise schon. Es ist ein ständiges Auf und Ab, obwohl seine Pizzerien sehr gut liefen. Aber es ist einfach so, Gastronomie ist kein einfaches Business. Das sind viele Überzeugungstäter, die sehr viel Herzblut reingießen und trotzdem teils raue Zeiten haben. Wir wollten uns gar nicht vorstellen, wie das war während der Krise, wo du einfach alles zu hattest. Jede 5. Gastronomie ist irgendwie wupper gegangen in der Zeit. Wir hingegen waren Krisengewinner, weil ja keiner in die Supermärkte gehen konnte, um die Restaurants gehen konnte, um zu essen, sind alle in die Supermärkte und haben sich dort versorgt. Und da die Stimmung eh scheiße war, haben sie sich wahrscheinlich gedacht, komm, dann gönne ich mir wenigstens zu Hause was. Und haben nochmal eher zu der etwas teureren Premium-Pizza gegriffen. Wir haben absoluten Starkwind gehabt unter den Flügeln dadurch. Fühlt man sich damit richtig gut? Um ehrlich zu sein, nein, weil du weißt, auf wessen Kosten dieser Ad-Hoc-Erfolg gerade ist, nämlich der Gastronomie. Und dann war der erste Lockdown vorbei. Endlich war der erste Lockdown vorbei. Und da haben wir gedacht, komm, wir als Firma, die jetzt so profitiert haben, die selbst Gastro-Hintergrund hat, da wollen wir etwas zurückgeben, ein kleines Zeichen setzen. Und da haben wir in der Bild-Zeitung eine Anzeige geschaltet die hieß, esst weniger Tiefkühlpizza. Und dann gab es darunter eine Long-Copy, also ein längerer Text, der sagte sinngemäß, esst weniger Tiefkühlpizza. Denn gerade jetzt haben eure Lieblingsitaliener, die Currywurstbude, die Sushi-Schmiede oder der Dönerladen, was auch immer, volle Unterstützung verdient. Wir machen zwar Tiefkühlpizza in Restaurantqualität, aber die vielen kleinen Läden können und wollen auch wir niemals ersetzen. Also geht dorthin und esst vor Ort oder bestellt euch da was. Und wenn es doch mal eine Tiefkühlpizza sein soll, ihr wisst schon. Da waren wir uns nicht sicher, ob man uns das abnimmt, weil es kam von Herzen. Aber es ist ja, die haben uns überlegt, wird uns das umgekehrte Psychologie vorgeworfen oder wie zum Thema Glaubwürdigkeit. Aber wir dachten, wenn es einer machen kann, dann wir. Und es waren vielleicht bei den Kommentaren 1% dabei, die das skeptisch gesehen haben. Der Rest war einfach nur, Alter, was für eine starke Aktion. Zu mir kamen Magazine, die haben mir Umschlagseiten geschenkt. Plakatflächen wurden uns geschenkt. Man hat im Social-Media-Bereich massiv drüber gesprochen. Das heißt, und ein Freund von uns, der Gastronom ist, hat mir irgendwann eine WhatsApp geschrieben. Meinte, Alter, hast du das gemacht? Da stand er gerade so an dieser Plakate. Und ich so, ja, wir wollten halt was zurückgeben. Und der war Gastronom. Und hat gemeint, Alter, ich hatte gerade Tränen in den Augen, weil ich das so stark fand, was er da gemacht hat. Und da hatte ich persönlich das Gefühl, das ist der Weg. Ja, also das, man schafft es nicht immer. Wir müssen Business machen. Wir versuchen einfach hier und dort ein bisschen mehr zu sein als nur der Pizzaverkäufer. Wir sagen da uns intern auch ganz gerne, relevant sein über den Tellerrand hinaus. Oder ein Kernsatz von uns seit Tag 1 auf der Website, noch nie hast du eine Tiefkühlpizza so heiß geliebt. Damit meinen wir natürlich wortwörtlich die Tiefkühlpizza. Darüber hinaus meinen wir die Marke, unsere Haltung, Aktionen, einfach, dass man das Gefühl hat, das ist irgendwie die neue Generation Unternehmen. Damit meine ich nicht uns alleine, es gibt andere Marken, die genauso agieren, aber es gibt halt auch alte Marken, die gar nicht auf sowas kommen. Und ich finde, wir als Unternehmen, als wirtschaftstreibende Fraktion haben so viel Kraft. Wir nutzen sie oft nur. Ich meine, Kraft, auch Gutes zu bewirken. Und man nutzt es teilweise zu wenig. Und man denkt zu sehr an sich. Also auch noch ein kleines Beispiel aus der Corona-Zeit. Da war das eine super Aktion. Und dann kam der zweite Lockdown. Weihnachten wieder. Die Infektionszahlen sind wieder hochgeschossen. Zweiter Lockdown. Somit konnten wir auch keine Weihnachtsfeier machen. Wie kein anderes Unternehmen im Übrigen. Du durftest ja nicht mehr zusammenkommen oder größere Versammlungen. Und so eine Weihnachtsfeier kostet sehr schnell auch mal ein paar 10.000 Euro. Und da haben wir gesagt, okay, wenn wir nicht die Weihnachtsfeier machen können, dann machen wir mit einem Weihnachtsgeschenk und spenden quasi das, was wir uns da gespart haben, an Gastronomien. haben wir einen PR-Berater gefragt, so, wie können wir das denn machen? Und der so, ja, pass auf, 20.000 haben wir persönlich gespendet, da machst du jetzt 4 Schecks, diese riesengroßen Schecks, schreibst 5.000 drauf, gehst zum Giovanni am Eck und sagst, so, da flennt er besser und dann habt ihr tolle Fotos. Und da haben wir aber auch zu ihm gesagt, dann hast du uns aber nicht verstanden, weil das ist nicht unsere Intention, dieses schnell haschende Bild. Wir wollten dann lieber eine Bewegung und dann haben wir gesagt, wir gründen die Tafelrunde und haben also andere Marken aufgefordert, es uns gleich zu tun und doch auch ihr Weihnachtsgeld einfach in den Topf zu schmeißen. Wir haben jetzt so Pay Now, Eat Later oder Support Your Local Bar, glaube ich, ist es, die 2 Institutionen an der Seite gehabt, damit das auch alles rechtens ist, dass das alles über externe Kanäle ausgesteuert wird. Haben wir am Ende mit 7 Marken gestartet und dann irgendwie, glaube ich, 25 gehabt und haben eine 250.000, glaube ich, knapp zusammengebracht, um das zu spenden. Damit rettest du die Gastronomie ganz gewiss auch nicht. Aber wie viel mehr hast du damit bewirkt, als einfach nur dieser kleine große Scheck, den du einzeln verteilst? Du hast eine kleine Bewegung gemacht, du hast Marken zusammengeführt, du hast mehr Geld zusammengebracht und du hast ein bisschen das Zeichen gesetzt. Guck mal, die Lebensmittel, also die Marken aus den Supermärkten, die haben gerade gesehen, was da draußen mit der Gastronomie passiert und sie setzen ein kleines Zeichen. Ich glaube, da weiß die auch nicht, was da rumkommt, machen andere Marken überhaupt mit, wie viel Geld kommt raus. Aber darum ging es uns nicht. Wir haben es probiert und es war ganz schön viel Telefoniererei und Organisation und Zusatzarbeit zum Tagesgeschäft. Wir haben es gemacht, es ging schön aus und ich finde, das zeigt ganz gut, man muss nicht immer nur an sich denken, an vorderster Front, sondern ans große Ganze. Und das große Ganze ist eben oft mehr als die Summe seiner Teile.
Ja, und Dinge auch neu denken. Also dein Antrieb ist nicht, etwas nach Vorschrift zu machen oder aus dem Lehrbuch, sondern du machst Marketing aus dem Bauch heraus.
Ja, tatsächlich ist es bei uns, das ist jetzt gerade so ein Punkt, wo man bei unserer jetzigen Größe an der Schwelle steht. Wie sehr wollen wir das beibehalten? Wie sehr muss man sich mittlerweile doch auch ein bisschen mehr absichern? Aber was du sagst, ist völlig richtig. Wir machen bisher fast alles aus dem Bauch. Also wirklich, wir haben fast alles aus dem Bauch heraus gemacht. Ich habe 12 Jahre lang als Kreativer gearbeitet. Man hat ja auch für viele Marken vieles gesehen und hat, glaube ich, schon über die Jahre ein bisschen Gespür entwickelt. Was ist denn ein bisschen besonderer? Was hookt denn ein bisschen? Und unsere Marktforschung war zum Beispiel ein bisschen anders beim Packaging. Packaging ist ja was hoch und runter getestet wird. Vermutlich auch nicht ohne Grund. Also vermutlich in der Regel auch aus gutem Grund. Vor allem, wenn du einen Relaunch machst, das sieht man jetzt an anderen großen Marken, die mit einem Relaunch nicht so ganz glücklich unterwegs waren und dann durch einen Re-Relaunch quasi jetzt gleich wieder ganz bessere Werte haben. Das war sicherlich sinnvoll, da nochmal einen wenigsten Schritt zu gehen. Bei uns aber, wir hatten ja nichts Gelerntes, was sich auf einmal ändert, sondern wir konnten ja von der Pike ab starten. Und da war es dann im Prinzip wo kommen wir her? Und wir hatten keine Investoren und somit auch kein Geld für Werbung. Das heißt, wir haben unseren Produktlaunch gehabt, ohne es mit Werbung zu flankieren. Was schlecht ist. Wie sind wir also vorgegangen? Wir haben 40 verschiedene Designs entwickelt für die Marke, was wir machen könnten, was nicht. Und dann sehr schnell auch erkannt, das nicht, das nicht, das nicht. Das eine so als super Premium, weiß diese klassischen Codes, schwarz, gold, Dings. Und da wurde mir dann auch schnell schlecht, weil ich dachte, das ist so ideenlos. Du willst Premium, ja, schwarz, gold. Aber wir wollten nicht Premium, wir wollten das lässige Premium, das sympathische Premium. Und dann dachten wir uns, okay, da bin ich wirklich eines Nachts, das ist eine stumpfte Geschichte eigentlich, aber sie ist genau so passiert, weil ich mich so viel damit beschäftigt habe, bin ich eines Nachts um 3 Uhr oder in der Früh oder so aufgewacht und dachte mir, ich bin aufgewacht und dachte mir, Alter, wir machen die Kartons zur Anzeige und bin wieder eingeschlafen. Und dann bin ich am nächsten Morgen dann aufgewacht, zum Glück hatte ich es noch im Kopf, manchmal vergisst man ja, was man träumt, und bin dann sofort die Agentur und habe mir überlegt, das ist doch eigentlich geil, wenn du auf den Kartons quasi Headlines schreibst, die spielerisch darüber informieren, warum diese Pizza besser ist. Direkt am Point of Sale, wo GfK sagt, 75% der Kaufentscheidungen werden am Point of Sale getroffen. Und so haben wir dann überlegt, wie können wir das skribbeln, also haben wir es geskribbelt, wie könnte die Pizza vielleicht nur von unten reinragen, dass du oben den Platz schaffst, und haben das dann getestet und das funktionierte sehr gut. Dann haben wir die Pizzen weiß gemacht, die Kartons, weil alle anderen schwarz oder dunkel oder bunt in den Truhen lagen, also waren die weiß. Echt bewusst, einfach Maximaldifferenzierung. Und wir sind groß, wo die anderen klein sind, als erste große Marke. Warum? Weil wir authentisch sein wollten. In einer Pizzeria kriegst du keine 25 Zentimeter Pizzen, sondern 30 bis 40 eher. Wir sind so groß geworden, dass man gerade noch in die Tiefkühlfächer zu Hause reinpasst. Und wir sind authentisch, weil wir, weil es eben in der Pizzeria so ist. Wir wollten uns differenzieren. 5 Zentimeter mehr Durchmesser ist von der Kartonwirkung ungefähr die doppelte Größe. Und wir brauchten ja auch Platz für die Headlines. Das heißt, aus dem Grund sind wir groß, sind wir weiß, haben wir Headlines drauf. All das aber hättest du in so einem Verbrauchertest, wir finden diese Karton, gar nicht so mit abgreifen können. In dieses Design flossen ja viel mehr Gedanken ein, als einfach nur sieht es gut aus. Also was haben wir da gemacht? Wir haben uns Dummies gedruckt. Wir persönlich fanden diesen Style dann super. Dann haben wir uns das ausgedruckt, haben Dummies gebaut, sind in den Supermarkt geschlichen, haben eine Truhe aufgeschoben, haben das reingelegt, Truhe wieder zugeschoben, haben uns ein paar Meter weggegangen und haben uns selbst gefragt, knallt das raus oder nicht? Haben uns angeschaut, ob andere Leute darauf reagieren, die da vorbeigehen, ob man da zugreift. Das waren halt leere Kartons, aber uns ging es nur darum, wirkt es. Und da hast du gesehen, Alter, das knallt so hart raus aus der Truhe und es aktiviert offensichtlich so sehr an vorbeilaufenden Leuten, das ist unser Ding. Das war unsere Art der Marktforschung zur Verpackung. Und ich glaube, hätten wir das einfach nur Designtest gemacht, weil das schloss sich da später mal so ein Test an, da kam raus, ja, irgendwie cool, aber weiß, ist das so wertig und dies und das. Da kamen so ein paar Sachen zusammen, wo du denkst, oh, hätten wir ganz am Anfang einen Test gemacht, hätten wir wahrscheinlich nie so ausgesehen, wie wir jetzt aussehen. Aber gerade der Look sorgte dafür, wie der Handel sagte, dass das die erfolgreichste Produkteinführung der letzten 15 Jahre war, und zwar kategorieübergreifend. Uns wurde gesagt, dass der Curry King 15 Jahre zuvor ähnlichen Hype ausgelöst hat, die Gustavo Gusto. Aber der Curry King hat ein Vermögen ausgegeben für Werbung damals. Wir nicht. Ja. Und das hat uns also schon noch sehr daran bestärkt, dass man durchaus mal auch auf seine eigene Überzeugung hören darf.
Ja, und vor allem sollte, mein Lieber, du hast mich heute auch wieder überzeugt und die Hörer da draußen, vielleicht ja sogar die Endverbraucher, weil wir ja normalerweise sagen, wir sind ein B2B-FMCG-Podcast, ne, was soll das sein? Hat ja jeder Mensch da draußen das Recht zu hören, was auch immer er will, und natürlich können auch die Konsumenten selber das hier heute hören. Michi, wir könnten uns Stunden unterhalten.
Sehr gern.
Hast du noch vielleicht einen Wunsch hinten raus ans Universum oder auch an die Welt für die Menschen, was du platzieren möchtest?
Also ich würde mir wünschen, dass wir als Gesellschaft wieder ein bisschen mehr auch den Wert für Lebensmittel sehen. Deutschland ist eine der Nationen, wenn nicht sogar die Nation, die am wenigsten Geld ausgibt für Essen. Und es passieren Rabattschlachten da draußen, die sich so gefühlt noch nie gab. Jetzt kann man sich aber fragen, wenn die Preise so tief fallen, einfach nur noch, um die Konsumenten zu holen. Wo ist denn da noch Freude drin? Sei es für den Hersteller, für den Konsumenten, für den Händler. Dieser Preiskampf, der da passiert, der ist zwar ein Stück weit nachvollziehbar, aber ich wünschte mir, dass man perspektivisch wieder ein bisschen mehr Fokus legt auf Qualität, auf die Machart, auf die, und dass man eben auch als Marke weiterhin zeigen und beweisen darf, es lohnt sich, anderen Euro vielleicht mehr auszugeben, weil dafür dann eben auch andere Zutaten drinstecken, andere Machart drinsteckt und am Ende auch eine andere Qualität. Es ist halt einfach angespanntes Konsumklima, Inflation, Unsicherheiten, alles wird teurer. Das ist logisch, dass man dann behutsam kauft. Aber ich wünschte mir als zarter Wunsch fürs nächste Jahr, die kommenden Jahre, dass sich das ein bisschen wieder korrigiert. Weil ich finde, das ist ein Land, was eigentlich eine ganz gute Kaufkraft hat, so wenig Geld für Lebensmittel ausgibt, ist falsch.
Ja, absolut. Und dafür kann man ja eine Lanze brechen. Also du sagst ja auch, Haltung ist auch ein Thema bei euch. Das merkt man dir auch ganz besonders an. Und ich finde es ganz toll, dass du das ansprichst. Ich glaube, es gibt dafür immer eine Zielgruppe. Wir alle sind angehalten, unser Handeln zu reflektieren. Und danke dir für dieses Schlussplädoyer. Michi Götz, CMO of the Year warst du auch schon. Und ja, wir freuen uns, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.